Mama, der Podcast. Die Welt der Super 8 Filme.
Heute mit einer wunderschönen Ausgabe mit meinem Co-Moderator Thorsten Waschkau. Der hat sich gedacht, das Wetter ist so schön, da mache ich mir gar nicht erst die Mühe und setze mich in irgendein warmes Studio. Ich setze mich raus in meinen Garten und moderiere quasi von da aus. Hallo Thorsten.
Hallo Lödi, das ist herrlich, hier im Garten zu sitzen und mit dir zu plaudern.
Ja, man muss dazu sagen, wir wollten das tatsächlich erst übers Telefon machen. Ganz normal, also ganz klassisches Telefongespräch hat aufgrund der versagenden Technik meinerseits kein bisschen funktioniert. Dann haben wir uns doch dazu entschlossen, dass wir das jetzt so machen, also so wie wir es hingekriegt haben. Das ist ja schon mal ein Anfang immerhin. Wir sind ja noch in den Kinderschuhen mit diesem Podcast.
Das sehe ich genauso und ich bin sehr gespannt, was aus diesem Podcast wird, denn die Idee hattest du ja zu einem Podcast, ich fand die Idee super und ich bin ja auch so ein bisschen so ein kleiner Podcast-Fan, also da muss man ja schon genau schauen, wenn es um solche Nerd-Themen geht wie bei uns, da muss man sich schon die schönsten Podcasts raussuchen. Und ich bin aber auch fündig geworden und ich liebe Podcasts. Es ist so ein bisschen, ne, wenn die Leute nicht immer sehen, wie erschreckt wir gucken, weil wir uns versprochen haben und so. Es ist eigentlich auch ganz schön.
Das stimmt. Und um jetzt die Illusion völlig zu zerstören, man kann auch wunderbare Schnitte machen, ohne dass man es hört. Das funktioniert beim Video ja nicht ganz so gut, weil dann die Schnitte merkt man irgendwie immer. Und hier in dem Fall funktioniert es nicht. Wobei, ich muss ganz kurz anmerken, also grundsätzlich die Idee mit dem Podcast hatte eigentlich der Kollege der Masud, der ja auch bei uns das ein oder andere Mal auftauchen wird. Der hat nämlich schon vor über einem Jahr gesagt, Mensch, da könnte man doch einen Podcast draus machen. Und ich habe damals gesagt, weiß ich nicht, ob ich da so überzeugt von bin. Dann hat das ein bisschen ruhig gestanden, dann ist der Flimmer-Kino-Kanal entstanden, dann kamst du und hast gesagt eigentlich, Mensch, das mit dem Podcast finde ich gar nicht schlecht. Genau. Und am Schluss habe ich dann meine Regierung, sprich meine Frau gefragt, die gesagt hat, boah, die Idee finde ich gut. Also war ich überstimmt und zwar von allen möglichen Seiten und da sind wir.
Da sind wir im ersten Podcast.
Wir lassen uns überraschen, was es so gibt. Wir haben ja uns ein paar Themen so zurechtgelegt, so als Grundlage. Man muss dazu sagen, wir haben gesagt, wir wollen Gespräche führen. Wir wollen nicht irgendwelche Listen abarbeiten und solche Klamotten. Aber so eine grobe Geschichte kann man sich ja irgendwie so zurechtlegen. Und eins meiner Lieblingsthemen, was ich ja immer wieder gerne mal raushaue, das sieht man ja auch bei uns in der Gruppe oder ich habe auch schon Videos drüber gemacht, sind die fantastischen Preise mancher Verkäufer auf eBay oder eBay Kleinanzeigen, wenn es darum geht, Super 8 Filme loszuwerden. Also man hat schon das Gefühl, die wollen ihre Sachen vergolden.
Es ist bei dieser Geschichte ist es ja auch oftmals so, das stelle ich jetzt fest, auch in der Gruppe, es sind ja Leute dabei, die ganz lange mit Super 8 überhaupt gar nichts mehr zu tun hatten und jetzt wieder anfangen zu sammeln. Mhm. Und die schreiben halt auch ganz oft, was ist denn da los, ne? Was rufen die denn für Preise auf bei eBay und so weiter? Da muss man dann natürlich auch ein bisschen differenzieren, aber da kommen wir dann gleich mal zu.
Ja, was du meinst, sind natürlich teilweise, werden für Klassiker oder für sowieso schon generell hochgehandelte Filmepreise aufgerufen. Was mir halt so eher der quer liegt, sind so Sachen wie, ich habe das bei eBay Kleinanzeigen zum Beispiel, darf ich dir ganz kurz mal zeigen, habe ich mir was rausgesucht. Und zwar bietet da jemand Winnetou den ersten Teil, den Zweiteiler von Marketing, den es ja zuhauf gibt. Du darfst jetzt mal raten, was da für ein Preis aufgerufen wird.
Tja, also das ist ja beliebig von bis, ne? Die Leute kommen ja auf die unmöglichsten Ideen, aber ich tippe jetzt mal 250 Euro.
Knapp verfehlt, 350 Euro.
Ja, aber stolz.
Aber VB, also immerhin.
Naja, denn.
Ja, ne, tatsächlich für einen Zweiteiler von Marketing, den es ja wirklich zuhauf gibt, soweit ich weiß. Und ja. Es ist sicherlich ganz selten, dass da mal vielleicht sogar eine Aquakopie bei sein könnte. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber selbst dann würde ich da keine 350 für bezahlen. Also
ich habe früher öfter auch mal den Fehler gemacht. Das habe ich mir, also mittlerweile mache ich das gar nicht mehr, solche Leute dann auch anzuschreiben. Ich erinnere mich, da war mal auf eBay, da gibt es so eine 65-Meter-Rolle oder 60-Meter-Rolle über Marilyn Monroe. Ich weiß jetzt nicht genau, wo die erschienen ist. Ich könnte mir vorstellen, Interpathé oder sowas, ne? Und der tauchte halt immer wieder auf und der lag immer so zwischen 15 und 20 Euro irgendwie. Das fand ich auch absurd. Aber dann tauchte der da plötzlich auf, irgendwie mit 999 Euro. Und dann habe ich den mal angeschrieben und habe dann also eine ganz böse Antwort bekommen von dem, ne, was ich mich denn da einmischen würde und es wäre ja wohl seine Sache und er wüsste, wie selten dieser Film ist und so. Also man erntet da auch Spott und Hohn, wenn man diese Leute dann anschreibt. Die sind nicht verständnisvoll, die wollen das gar nicht hören.
Das stimmt. Ich habe das vor kurzem tatsächlich auch mal gemacht und zwar hatte jemand die Dreiteiler der Pate eingestellt, also beide zusammen für 1000 Euro. Und ja, da habe ich halt mal vorsichtig darauf hingewiesen, dass jetzt so selten der Pate gar nicht vorkommt und dass er auch nicht so hoch gehandelt wird. Ich sag, also ich habe ja auch direkt klar gemacht, ich bin an den Film nicht interessiert, weil ich habe sie beide schon. Also da soll er mich jetzt nicht falsch verstehen, aber ich sag so zwischen, wenn es hochkommt, 70, 80 Euro wären eher so das Realistische pro Dreiteiler, wenn überhaupt, ja.
Ja.
Daraufhin hat er mir allerdings eine sehr nette Rückantwort geschrieben, muss ich sagen, und sagt, er wäre sehr dankbar für den Tipp und hätte die Preise jetzt runtergesetzt und hofft, dass sich ein Liebhaber findet und hat dann nur noch 500 verlangt.
Naja, nur noch. Ne? Naja. Also du warst jetzt nicht der Liebhaber, der die gekauft hat, hoffe ich.
Nein, ich glaube, die am Schluss standen sie, glaube ich, dann habe ich diese Anzeige so ein bisschen verfolgt, standen, glaube ich, am Schluss für 99 Euro drin, beide Teile. Da sind sie dann, glaube ich, weggegangen oder so. Oder auch hier der gleiche Anbieter von Winnetou, wo ich eben sagte, will auch 350 für Winnetou 2. Da sind es, glaube ich, aber nur zwei Teile und nicht alle drei.
Ja.
Und für den Schatz im Silbersee auch 350.
Ja.
Und es ist, ich merke gerade, es ist der gleiche Anbieter alles. 189 VB für den Weißen Hai von Piccolo und 150 VB für der Weiße Hai 2. Dann in dem Fall für Revue.
Weiße Hai 2 dann die 120 Meter Rolle und die anderen beiden dann jeweils 120 Meter, ne? Teil 1 und Teil 2.
Ganz genau, ja.
Ja. Ja, also bleiben wir mal kurz beim Weißen Hai. Ich persönlich habe noch nie eine Kopie des ersten Teils gesehen, die nicht rot war.
Mhm.
Also ich glaube, da könnte man schon blind von ausgehen, dass wenn man den Film gerne hätte und der irgendwo angeboten wird, dass der also nicht mit knalligen Farben ausgeliefert wird. Das sollte, ich glaube, bei diesem Film werden vielleicht andere Sammler bestätigen, aber vielleicht gibt es auch jemand, der eine bessere Kopie hat, aber ich kenne den eigentlich nur rot.
Da gebe ich dir recht. Ich habe mal gelesen, irgendein Sammler hat das mal gesagt, dass er, ich weiß nicht mehr wo, ich habe es glaube ich in einem YouTube-Video gesehen, dass er tatsächlich noch eine farbstabile Variante vom Weißen Hai hatte, aber das wird dann die absolute Ausnahme sein. Du hast komplett recht. Es sind, im Grunde sind die alle rot.
Ja. Und jetzt weiß ich gar, also wenn ich jetzt, mich interessiert der Film jetzt nicht. Ich hatte den natürlich vor 30 Jahren irgendwie auch mal oder so. Aber wenn ich den jetzt haben wollte, ich überlege mir mal gerade, was denn so mein Limit wäre für diesen Zweiteiler, ne, der Weiße Hai. Also ich glaube, heute würde ich nicht mehr als 40 Euro dafür ausgeben wollen.
Definitiv. Definitiv. Also dafür taucht er auch viel zu oft auf. Es ist ja nur kein seltener Film. Wir hatten es ja in der Gruppe vor kurzem mit Zombie, der war bei über 300, wo sich mancher wunderte, warum das so ist. Aber da hast du ja durchaus gut argumentiert, warum und wieso, weshalb das so ist. Also, dass der Film durchaus höher gehandelt wird. Vielleicht nicht gerade bei über 300, aber das ist nun mal ein hochpreisiger Film.
Ja.
Zumal davon durchaus die ein oder andere Aquakopie noch existiert. Ich habe ja auch eine und bin da mächtig stolz drauf.
Ja. Das ist ja auch immer so ein bisschen Angebot und Nachfrage. Ne? Es ist ja tatsächlich auch so, dass einige Filme en masse produziert wurden, weil die zu der damaligen Zeit einfach sich gut verkaufen ließen.
Mhm.
Aber wenn dann solche, so Filme, die vielleicht schon von vornherein nicht so einen großen Verkaufserfolg versprochen haben, wurden vielleicht auch weniger Kopien gezogen. Und das könnten dann heute auch Filme sein, die so selten geworden sind, wenn sie dann noch in einem guten Zustand sind, dass man da gerne auch mal ein bisschen mehr für bezahlt.
Das ist ja auch völlig in Ordnung. Es liegt ja auch letztendlich immer im Ermessen des Sammlers oder jedes Einzelnen selber, ob er mehr oder weniger Geld für eine Kopie zahlt. Ich meine, ich glaube, wir haben alle schon mal irgendwie einen Film, den wir unbedingt haben wollen, komplett überbezahlt. Ich habe sogar zwei davon.
Das ist mir auch öfter passiert, ja, tatsächlich.
Ich verweise da immer wieder gerne auf meinen King Kong Vierteiler, der zwar wirklich noch richtig gute Farben hat, und den wollte ich auch unbedingt haben, und den habe ich mir richtig was kosten lassen. Da habe ich tatsächlich, soll ich das sagen? Ja, ich sag's, da habe ich 400 Euro für bezahlt.
Ja.
Die werde ich im Leben nicht mehr kriegen, ne? Ist völlig klar.
Ja, wenn er technisch okay war.
Ist er. Und wie gesagt, ich brauche noch nicht mal einen Blaufilter davor stellen. Ich kann einen ganz leichten Blaufilter davor stellen, dann sind die Farben wirklich perfekt. Aber auch ohne sind die richtig, richtig gut. Ich hatte bis dato immer nur so, ja, rötlich-bräunliche Kopien. Und die ist halt super. Die macht voll Spaß und, ja, in einem Anflug von Wahnsinn. Ja, das ist
mir bei dem auch aufgefallen. Also den hatte ich auch schon ein paar Mal in meiner Sammlung. Und aber das ist diese Marketinggeschichte, ne? Die waren halt oft sehr rotstichig dann, ne? Ich bin ja totaler Louis de Finesse-Fan und die Sachen, die da bei Marketing erschienen sind, die übrigens auch teilweise noch recht hoch gehandelt werden. Also gehen wir mal zum Beispiel zu Brust oder Keule, der Dreiteiler. Den gab es ja ursprünglich in 120 Meter pro Rolle in Acetat. Und dann haben die den später nochmal auf Polyester gezogen. Und bei diesen Polyester-Kopien gibt es welche. Ich habe auch eine zu Hause, die, ich würde nicht sagen, farbstabil ist. Aber also da sind schon noch gute Restfarben zu erkennen. Ne? Bei den Acetat-Kopien, die sind auch alle durchweg wirklich knallrot, ne? Und trotzdem, also gerade Brust oder Keule ist mir auch auf eBay und so weiter aufgefallen, auch auf Kleinanzeigen, der bringt auch schon noch so seine 150 Euro, weil er sehr gesucht ist, ne?
Echt?
Der ist Dreiteiler.
So? Okay.
Ja.
Wow, ich hatte meine Kopie mal für, lass mich nachdenken, ich glaube 30 Euro habe ich bezahlt. Ich meine, die ist jetzt auch ja, nicht mehr farblich nicht mehr so die beste, aber lässt sich so an und für sich noch ganz gut angucken. Ich finde das eh interessant, dass man so, wie du schon sagst, also manche Acetatkopien werden schneller rot als Polyesterkopien, wobei ich das finde, dass man das nicht unbedingt verallgemeinern kann. Ich hatte zum Beispiel Winnetou 2, als ist ein schönes Beispiel, habe ich sowohl als Polyesterkopie als auch in der Acetat-Variante, und da ist es umgekehrt. Da ist die Acetat perfekt, wirklich richtig gut, und die Polyester ist rötlich-bräunlich.
Wahrscheinlich liegt es natürlich auch an dem verwendeten Material. Ne? Das ist halt, es gab halt eben Unterschiede. Mhm. Ich weiß nicht, ob auch Kopierwerke zum Beispiel auf Fuji gezogen haben, könnte sein. Die sind dann auch schon wieder ganz anders. Aber also Kodak-Material, würde ich heute behaupten, tendiert eigentlich eher so zum Rotstich.
Ne? Ja. Das stimmt. Kodak und ich weiß gar nicht, wie das so, ich kenne mich da. Jemand, der Kanäle hat und Podcasts, der sollte eigentlich Wissen über die einzelnen Filmmaterialien mitbringen, aber habe ich nicht. Also ich weiß halt, Agfa ist immer sehr, sehr gut gelitten und Fuji, weil ich weiß gar nicht, eins von beiden war, glaube ich, doch noch das stärkere Material. Ne? War das jetzt tatsächlich Fuji oder war es Kodak?
Da bin ich jetzt auch total überfragt. Weil,
Gott sei Dank.
Ich sage mal, da hat man sich ja früher auch überhaupt nicht mit beschäftigt. Doch. Es sei denn, man hat selber gefilmt. Das weiß ich also noch. Ne? Dass also mein Vater, wenn wir in Urlaub waren, hatte der eine Super-8-Kamera mit, und wenn wir diese Filme dann später angeschaut haben, der hatte halt, teilweise hatte der den Kodak Chrome 40 Super-8-Film, und dann gab es halt auch noch einen von Agfa. Und du hast schon, als die neu waren, als die aus der Entwicklung kamen, hast du schon gesehen, Kodak ist so goldrötlich und der Agfa-Film, der war knalleblau.
Mhm.
Das hat man also, das hat man also in der Entstehungszeit schon feststellen können. Natürlich haben die vielleicht anderes Material verwendet. Ne? So gab's ja zum, aber ich schweife etwas aus, aber das ist ja bei diesen Schwarz-Weiß-Kopien ist mir das halt auch oft aufgefallen. Das Schlimmste sind ja Schwarz-Weiß-Filme, die auf Kodak-Farbmaterial kopiert wurden.
Katastrophe,
das ist,
ja.
Ist im ersten Moment ist es vielleicht, als die neu waren, hat man es nicht gemerkt. Aber wenn so ein Schwarz-Weiß-Film rotstichig wird, das ist wirklich kein Genuss, sich den anzuschauen.
Nein, nein. Ich hatte tatsächlich meine einzige Komplettfassung, das Wirtshaus von Dartmoor mit Heinz Drache und so im Edgar Wallace-Stil und so. Toller, also ich mag den Film, aber genau das, was du sagst, Schwarz-Weiß-Film auf Farbe kopiert und er war halt rot-weiß anstatt schwarz-weiß und das hat einfach keinen Spaß gemacht. Und selbst mit einem Blaufilter kannst du nicht da vorstellen, dann hast du halt lila-weiß, das ist also genauso bekloppt. Nee, das macht tatsächlich keinen Spaß. Ja. Aber warum hat man sowas gemacht? Ich dachte immer so, Farbmaterial war ja sowieso teurer, wieso kopiere ich dann Schwarz-Weiß-Film auf Farbfilm?
Vielleicht hatten sie die Farbfilme übrig und konnten dann einfach die Kopien ziehen. Das kann natürlich sein. Also oftmals hatte Piccolo-Film, weiß ich, die hatten auch günstiges Material aus der ehemaligen DDR von Orwo bekommen, Schwarz-Weiß-Material.
Ja.
Und das war, also der Orwo gilt eigentlich so als der beste, feinkörnigste Schwarz-Weiß-Film, den es damals gab. Und da haben die sich, glaube ich, auch nicht viele Gedanken drüber gemacht. Aber Gott sei Dank haben sie den hier und da benutzt, weil das sind wirklich tolle Kopien, heute noch.
Ich stelle gerade fest, um mal komplett abzuschweifen, du sitzt im Garten und von mir kommen die Geräusche im Hintergrund mit irgendwelchen, ich weiß nicht, ob da geflext wird oder was auf irgendeiner Terrasse. Also ich bitte die Hintergrundgeräusche zu entschuldigen. Die kommen tatsächlich nicht von Thorsten und ich habe schon gedacht, bah, wenn ich da jetzt gleich alles im Hintergrund höre, finde ich ja auch doof. Ich lasse sie jetzt drin, weil sonst ist jetzt halt, wie es ist. Sie halten sich in Grenzen. Also sorry dafür.
Ich hab hier ein schönes Vogelkonzert. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hören könnt.
Aber nee, leider nicht. Das wäre ja wenigstens ein schönes Geräusch dazu als Hintergrund. Bei mir macht es die ganze Zeit fürchterbar. Naja, gut.
Aber wo wir gerade waren, da kann ich auch nochmal auf einen Preis zurückkommen, den ich immer als sehr hoch empfinde bei einer Kopie. Und da hat es nämlich dann auch noch mit dem Rotstich zu tun. Hattest du, Michael, schon mal eine Kopie der Schrecken vom Amazonas, von Piccolo, dieser 3D-Film?
Ja, den habe ich hier stehen, ja.
Also da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass der 3D-Effekt vollkommen verschwunden ist, weil er einfach rotstichig geworden ist.
Ja,
ne?
Ja, korrekt.
Ne, du weißt, das war ja dieses Rot-Grün-Verfahren und im Grunde ist es ja dann heute nur noch rot-rot und da hilft dir die Brille auch nicht mehr. Ne? Aber da ist mir halt oft auch aufgefallen, dass der extrem hoch angeboten wird. Ne? Das frage ich mich also auch, warum.
Ja, wie gesagt, also ich meine, die Idee war ja, ich sage immer so gerne, gerade bei der Fassung, da ist es der Wille, der zählt. Es war wirklich gut gemeint und es mag ja vielleicht für den einen oder anderen damals durchaus spannend gewesen sein, sich das so anzugucken auf 3D. Wobei jetzt Schrecken vom Amazonas ja grundsätzlich ein Schwarz-Weiß-Film ist. Ja, und wo sich dann so ein bisschen auch die Frage stellt, naja, wie war der 3D-Effekt damals mit Rot, nee, Blau-Rot-Brille war das, ne? War das Blau-Rot oder war es Grün-Rot?
Grün, okay. Grün-Rot-Verfahren, ja.
Ja, das, ich meine, war der nicht dann damals schon irgendwie sowieso, wenn man durch die Brille geguckt hat, quasi wie so eine Art Farbfilm?
Nein. Also das war, das ist tatsächlich dann durch Rot und Grün ergab dieses eigentliche, sag ich mal, du sagtest ja ursprünglich schwarz-weiß. Mhm. Aber es war so ein braun-weiß, würde ich sagen, dann mit dieser Brille. Ne?
Ah, okay.
Also der war also nicht in Farbe. Das gab es ja dann später erst, weil das waren ja, da gab es ja dann diese erste Polarisationstechnik, was du heute auch, wenn du so 3D-Fernseher hast, da gibt es ja auch noch dann so Brillen, die du dir da aufsetzen kannst.
Ja.
Das ist ja so ähnlich wie eine leicht getönte Sonnenbrille. So wird dieser Effekt dann erzielt. Aber damals war es ja dieses legendäre Rot-Grün-Verfahren, wo also wirklich, musst du dir so vorstellen, zwei Kameras in Augenabstand filmen das gleiche Geschehen und die eine hat halt einen roten und die andere einen grünen Filter. Ja. Und so wurde es dann auch kopiert. Ne? Das war ja, ich weiß, vielleicht kennst du diesen Film, war das jetzt Manche mögen's heiß? Könnte sein, mit Monroe, mhm, als sie auf diesem Luftgitter steht und das Kleid hochfliegt.
Mhm.
Das ist so eine ganz bekannte Szene. Da kommt sie nämlich gerade mit ihrem Partner in dem Film aus dem Kino und da oben drüber ist die große Reklame vom Schrecken vom Amazonas. Also die hatten sich den in 3D angeguckt im Film.
Ah, okay. Das ist auch schön, ja. Ich kann mich dran erinnern, meine allerersten 3D-Erfahrungen im Fernsehen, das wurde ja damals riesig angekündigt, das gab es ja auch tatsächlich schon fürs Fernsehen. Und ich erinnere mich, dass wir uns alle eine Brille zugelegt hatten, die ganze Familie.
Wenn du eine bekommen hast.
Ja, damals, wir hatten, und es war so, also das ist meine erste Erinnerung, Ingrid Steeger hat diesen 3D, das war so eine Art Testfilm, der lief im Fernsehen, vorgestellt. Sie hat quasi einen Striptease hingelegt, es sah so aus, als ob. Sie hat es nicht wirklich getan, aber das Ganze ist halt in 3D über die Bildschirme geflackert. Genau auch eben in diesem Rot-Grün-Verfahren mit der Brille. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe eine 3D-Schwäche. Also ich kann das grundsätzlich aufgrund meiner Augen nicht sehen. Ich habe also immer nur quasi Fläche und habe diesen Hype nicht verstanden. Weil ich habe da gesagt, das sieht jetzt einfach nur so irgendwie blödes Bild, vermatscht und sieht genauso aus wie sonst auch. Ist halt nur doof. Unschön.
Ja, es war schon auch so, dass es so angekündigt wurde. Ich erinnere mich auch daran, wir saßen auch alle mit diesen Brillen vorm Fernseher, weil nämlich angekündigt wurde, auch in den TV-Zeitschriften vorher, Ingrid Steeger legt einen 3D-Striptease hin.
Genau.
Das war ja gar nicht der Fall, ne? Also da waren wir schon alle auch ein bisschen enttäuscht. So. Aber es war halt, ich weiß gar nicht, war es nur ein Teil oder gab es das irgendwie, es könnten auch mehrere Teile im Fernsehen gewesen sein, so als das lief. Und ich erinnere mich an so Experimente, da wurde dann ja, so eine Drehleiter von so einem Feuerwehrwagen ausgefahren und fuhr dann praktisch ins Wohnzimmer. Sowas in der Art. Mhm. Das waren so Experimentierfilme, glaube ich. Also nichts Dolles. Und das ist ja dann auch, nachdem die genug Geschäft gemacht hatten mit ihren Brillen, die man ja damals so im Schreibwarenladen und so konnte man die bekommen.
Ja.
Nachdem dieser Hype vorbei war, gab es dann auch, glaube ich, in diesem Rot-Grün-Verfahren im Fernsehen gar nichts mehr zu sehen.
Nee, das war, glaube ich, genauso schnell weg, wie es gekommen war. Und irgendwie hat sich das nicht durchgesetzt. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Gab es nicht, ich überlege gerade jetzt Thema Super 8, ob der Schrecken vom Amazonas, war das die einzige Fassung, die es so in dem Verfahren gab? Ich habe irgendwie im Kopf, da gab es noch eine.
Da gab es noch was, das hieß Gefahr aus dem Weltraum oder Gefahr aus dem Weltall.
Ja,
das war auch. Auch so ein 50er-Jahre-Schinken, der in 3D gedreht wurde. Den habe ich aber auch nie gehabt, aber an den erinnere ich mich auch. Der war auch in den Katalogen immer abgebildet.
Ah, okay. Ja, dann war es der. Ich habe ihn auch nicht wirklich im Kopf gehabt. Den habe ich aber auch nicht besessen. Was mir auch aufgefallen ist, gerade so bei Super 8, ist ja, was sich momentan so ganz schlimm die Runde macht, finde ich, sind diese KI-erstellten Beschreibungen von Filmen und dergleichen,
ja,
wo man immer liest, was das für welches Meisterwerk du jetzt kaufst.
Ja.
Und dass das manchmal auch in die Hose gehen kann, zum Beispiel, habe ich auch hier bei eBay gefunden. Ich möchte dir diese Artikelbeschreibung mal vorlesen. Es geht in dem Fall um den Film Zwei tolle Käfer räumen auf, den wir ja alle kennen als meistens Essig geplagten, ganz schlechten Abschluss der Dudu-Filmreihe. Also ist meine persönliche Meinung,
ja,
dass der schlechteste mit Abstand ist. Es ist egal, spielt keine Rolle. Also Artikelbeschreibung, Achtung. Tauchen Sie ein in die Welt der klassischen Science-Fiction mit diesen zwei tollen Käferräumen auf Super-8-Filmen. Diese Dreiteiler bieten nostalgisches Flair und spannende Unterhaltung für Fans des Genres. Mit ihrem charmanten Retro-Design und der fesselnden Handlung sind diese Filme ein Muss für jede Sammlung von Filmliebhabern. Erleben Sie die Abenteuer von Perry Roden und seiner Crew auf einer Reise, die Sie in eine Zeit zurückversetzt, in der das Große und das Kleine noch zählten. Diese Sammlung ist ein Highlight für jeden, der sich für Kultfilme und Serien begeistert. Punkt.
Also, mal ganz abgesehen davon, KI hin oder her, gut oder schlecht, ne? Aber das, was da drin steht, das will überhaupt keiner wissen. Wen interessiert denn so ein Quatsch? Wenn man, na, also wenn ich einen Film sehe, der mich interessiert, dann kann ich auf solche Artikelbeschreibungen natürlich verzichten. Aber da hatten wir ja letztens in der Gruppe auch mal das Thema. Ich glaube, da ging es sogar um dich. Du hattest da irgendwie was zurücknehmen müssen, irgendwie, weil der Käufer nicht einverstanden war mit dem, was er da bekommen hat.
Ja, das stimmt.
Das Wichtigste ist eigentlich, ich meine, für uns Sammler sind, also in so einer Artikelbeschreibung, machen wir uns doch nichts vor, da muss drinstehen, ist der Film komplett? Ist der Film verknickt? Hat der einen Rotstich? Hat der Laufstreifen? Fehlt da was vorne am Ende oder ne? Das sind doch die ausschlagkräftigen Argumentationen, wie man so einen Film verkauft. Mich interessiert doch nicht, was die KI schreibt über das große Kinoerlebnis und dann auch noch falsch.
Ja, ne? da kommt halt wieder zum Tragen, dass eben das wahrscheinlich Verkäufer sind, die einfach keine Ahnung haben. Die sagen sich dann, okay, dann soll die KI das mal machen, das wird schon stimmen. Das ist eben so das Problem. Ich habe diesen Film, wo du von sprichst, übrigens freiwillig zurückgenommen, weil ich hatte zwar die Beschreibung war okay und der, ich habe halt gesagt, also das ging darum, dass der Käufer gesagt hat, der ist mir zu rot, den will ich nicht. Ich hatte ja reingeschrieben, der ist durchaus stark rötlich mit einigen Restfarben und ich wollte dann halt nicht diskutieren und dann habe ich gesagt, komm, ist egal, es soll der Mann zufrieden sein, ich nehme den wieder zurück. Da hat mich ehrlich gesagt einfach nur geärgert, dass ich dann sämtliche Kosten dafür auch noch übernommen oder übernehmen musste und damals, ich habe da einen Schnitt von irgendwie minus 15 Euro gemacht, das ist dann ärgerlich.
Ja. Ne? Das mache ich ja meistens, wenn ich Filme verkaufe, außer es sind wirklich so Filme, die sowieso so häufig sind, dass sie für einen Zehner weggehen oder so. Aber wenn ich was verkaufe, ich mache ja grundsätzlich auch Fotos von der Leinwand, damit die Leute einfach sehen, was kommt denn da auf mich zu. Und dann können sie schon im Angebot entscheiden, ist der mir zu rot oder will ich den so noch nehmen.
Aber das habe ich jetzt in dem Fall, habe ich das eben nicht gemacht, sondern ich habe nur reingeschrieben, dass er rot ist. Und von daher, ich habe jetzt auch keinen Spiegel. Ich glaube, der ist für knapp über 30 Euro über den Tisch gegangen. Wildgänse, vier Teile, alle vier Cover, auf 2x240 Meter Spulen gekoppelt in Archivdosen. Also das war also auch schon drin. Ich meine, allein die Spulen und die Boxen und so, fand ich jetzt knapp 30, 32 Euro, glaube ich. Waren jetzt nicht so viel, dass man da so sagen muss, den gibt ihr wieder her.
Ist richtig, genau. Kopien, für die man zu viel Geld bezahlt, habe ich auch noch was. Und das liegt dann jetzt eher im 16mm Bereich, aber.
Ja, ich höre.
Ich bin ja absoluter Fan der Vorstadtkrokodile. Und ich wusste, dass 16mm Kopien existierten. Das hatte ich also schon mal irgendwo gelesen oder irgendjemand hat es mir erzählt. Und plötzlich, das ist aber bestimmt schon jetzt auch schon 15 Jahre her oder so, tauchte so eine Kopie bei eBay auf und ich hatte sie vorher halt noch nie gesehen. Und da war also auch die Artikelbeschreibung recht dürftig, aber ich wollte den halt unbedingt haben und habe dann gedacht, da biete mal mit. Und ich hätte aber auch nicht gedacht, dass so viele Leute da mitbieten. Und am Ende habe ich den Zuschlag dann für über 600 Euro bekommen. Und das ist natürlich für einen 16mm Film viel zu viel. Ja, und dann stellte sich halt auch noch heraus, dass der vom Ton her also total matschig war, du konntest den Ton gar nicht verstehen, diesen Lichtton. Und ich habe es dann dabei belassen. Aber ich habe dann im Nachhinein festgestellt, dass von diesem Film tatsächlich für die Filmbildstellen, die man dann, also man konnte den Film ja dann leihen in Schulen und so weiter, für Schulen und so, sind, glaube ich, nur 20 Kopien von der FWU gemacht worden und die sind alle mit schlechtem Ton. Also das ist dann, die komplette Charge ist irgendwie schief gelaufen.
Okay.
Ob du es glaubst oder nicht, ich habe ja ein großes Herz, lieber Lödi. Ich hatte dann mal Kontakt zu einem 16mm Sammler und der hatte also gesagt, er würde diesen Film schon seit 40 Jahren suchen. Seitdem der Film im Fernsehen lief, wollte er den in 16mm haben. Und ich hatte keine Freude an diesem Film, für den ich über 600 Euro bezahlt habe, sage ich dir ganz ehrlich. Und was habe ich gemacht? Ich habe ihn verschenkt.
Das ist wirklich mein großes Herz.
Ja, aber so ist der Thorsten hin und wieder.
Du hast nicht zufällig auf Super 8 Rosemaries Baby, den ich schon seit 75 Jahren suche.
Und das ist ja das Schöne an uns beiden, dass sich diese Genre, für die wir uns interessieren, so extrem voneinander unterscheiden. Ja. Deshalb kommen wir uns als Kaufkonkurrenten ja auch niemals in die Quere.
Ist wahr, ja.
Also Rosemaries Baby wäre ich also in meiner ganzen Filmsammelleidenschaft nie drauf gekommen, mir den mal zu kaufen.
Hm. Ja, das hängt bei mir, sind das so Sachen wie, weil ich sage ja ganz gerne so, also wenn mich der Film an sich total interessiert oder ich mit dem auch eine Erinnerung verbinde, dann bin ich da schon sehr interessiert dran. Es geht mir ja im Gegensatz zu vielen anderen Sammlern gar nicht so sehr um das Sammeln an sich, dass ich sage, ich muss jetzt den Film haben und den Film haben, weil er halt ein tolles Sammlerstück ist. Mein Lieblingsbeispiel ist dann immer der letzte Countdown, den ich auch teuer bezahlt habe, also normaler Preis wahrscheinlich, so waren 400 € und tolle Farben, gut geschnitten, wirklich eine ganz tolle Kopie, aber ich muss es zugeben, ich finde den Film scheiße. Also habe ich das Ding irgendwann auch wieder verkauft, weil mich der Film gar nicht anpackt oder interessiert.
Ach so, du kanntest den Film vorher gar nicht. Du wolltest den auf Super 8 und kanntest den gar nicht.
Ich wollte den auf Super 8, weil alle davon gesprochen haben, dass der so toll ist. Also allein schon wegen den Farben und dem Ganzen, wie ich gerade gesagt habe. Und da habe ich mir gesagt, okay, dann muss ich den auch mal haben. Und ich habe ihn halt auch bekommen. Die Hüllen, die Cover sahen aus wie neu. Es war wirklich eine fantastische Kopie. Ja, ich gebe zu, ich habe ihn mit Gewinn verkauft. Ich habe 20 € draufgeschlagen und habe trotzdem noch.
Das ist ja das Gute an unserer Community und auch an deiner YouTube-Seite. Du hast ja letztens die Tauchfahrt des Schreckens rezensiert.
Ja.
Da, und ich dachte auch schon vor 30 Jahren, boah, wenn du den mal irgendwo siehst, den musst du dir unbedingt mal kaufen, weil ich ja von den Fotos auf den Covern immer auch so begeistert war. Mhm. Ne? Und dann gibt's ja auch hier vom lieben Andreas Schmileski die Super 8 Rezension. Da wird er ja auch angepriesen, der Film, ne? Und dass er irgendwie kurzweilig ist und gut geschnitten und so.
Ist er.
Ja,
das
und dann
ist
hast
ohne
du,
Frage.
Ja, da hast du den Ausschnitt gezeigt, diesen Gott sei Dank längeren Ausschnitt. Und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, was ist das für eine Scheiße? Also den hätte ich hätte mich tot geärgert, wenn ich den irgendwann mal gekauft hätte, glaube ich.
Es ist wirklich, also inhaltlich ist der Film die totale Gurke. Ist es einfach so.
Auch die Dialoge sind so grausam, Lödi, also das geht ja gar nicht. Ne? Kommt da so ein Krakenarm aufs Boot und reißt da so einen irgendwie vom Schiff und der sagt dann in dem Moment, nein, ich will das nicht.
Ja, hören Sie mal, Herr Oktopus, jetzt werden Sie mal nicht übergriffig hier.
Oh ja. Nee. Also ja, ne, also da bin ich dir sehr dankbar, dass du den rezensiert hast, weil da brauche ich dann auf der Börse auch nicht mehr nachgucken.
Ja, der steht halt bei mir noch im Regal, weil das ist so ein typisches Beispiel für, er war nicht wirklich teuer und er frisst kein Brot und ab und an habe ich an diesem Film tatsächlich mal Spaß, eben weil er so schlecht ist. Ja, ich habe mir dann, habe ich ja auch in dem Video gesagt, schon die Komplettfassung entsprechend dazu angeguckt. Ja, die ist auch nicht besser. Also als Schnittfassung ist er okay und man kann ihn sich ab und an wirklich mal anschauen. Wie gesagt, da sind ja die Farben und alles toll, deswegen steht er da. Aber das ist beim letzten Countdown, um darauf kurz zurückzukommen, habe ich so überhaupt keine Beziehung. Den Film kenne ich nicht aus meiner Jugend. Den habe ich überhaupt erst kennengelernt durch Super 8, weil er irgendwann mal für teures Geld angeboten wurde. Dann viele gesagt haben, ja, den musst du halt haben, wenn du Sammler sein willst. Okay, dann habe ich mich davon auch beeinflussen lassen und habe ihn mir halt zugelegt. Habe ihn mir angeguckt und gesagt, ja, schön und tschüss. Ja, das ist das. Und das ist zum Beispiel bei Rosemaries Baby komplett anders. Mit dem Film verbinde ich so eine Art Jugenderinnerung. Als ich den zum ersten Mal gesehen habe, ich hatte, ich weiß nicht, wie alt ich war, ich weiß nur, dass ich ohne Ende Schiss hatte und immer gedacht habe, oh mein Gott, wenn dieses Baby gleich zu Gesicht bekommt, oh mein Gott, ich will das überhaupt nicht sehen. Und Gott sei Dank hat ja Roman Polanski als Regisseur mir das auch erspart. Er hat ja nichts, du siehst ja nichts in dem Film außerhalb dieser Atmosphäre. Und deswegen weiß ich, dass die Kopien, die es gibt, da wird keine Farbstabile oder ähnliches bei sein. Ich weiß, dass die Schnittfassung nicht so schön ist, weil er wohl sehr, sehr spät einsteigt in die Handlung, obwohl ich kenne die Schnittfassung also nicht. Und trotzdem würde ich ihn mir für einen angemessenen Preis zulegen.
Ja, also das ist ja dann auch immer die Sache. Ne? Man liest ja viel auch eben auf Andreas Seite kann man sich ja wirklich gut informieren, wie die Schnittfassungen denn gelungen sind. Ne? Weil das ist ja oftmals dann auch so, du hast dann entweder hast du einen Zwei- oder einen Dreiteiler, der ist so genial geschnitten, dass die Handlung irgendwie zu erkennen ist, oder es ist so katastrophal geschnitten, dass du überhaupt gar nicht weißt, worum es in diesem Film geht. Ne? Das gibt's ja auch. Ne?
Das ist ja zum Beispiel bei Spiel mir das Lied vom Tod so. Also da, ich meine, ja, ist auch vom Schnitt her eher, sagen wir mal, nicht ganz so gelungen.
Ja, wo ich da vielleicht noch Verständnis habe, weil wenn ich mich recht erinnere, lief dieser Film ja im Ursprung schon irgendwie fast 3 Stunden oder sowas.
Ja, und wobei ich dann immer
den dann sage, auf 3x120 Meter zu kürzen, das ist aber auch eine Mammutaufgabe, glaube ich.
Gut, hat Marketing sich aber zum Beispiel ja auch mit die 10 Gebote oder dergleichen, haben sich das ja auch getraut. Ufa hat mit Dr. Chivago Ähnliches versucht hinzukriegen, was alles nicht so gut gelaufen ist, finde ich.
Also, ja, ja.
Ich meine, ich fand's gut. Marketing hat ja nur den einen Vierteiler, nämlich King Kong. Aber da finde ich immer so, gerade bei so Titeln wie Spiel mir das Lied vom Tod, wenn es wirklich epochale Werke sind, die über Ewigkeiten laufen, dann hätte man dem durchaus einen vierten Teil spenden können. Weil ich finde, zum einen, weil es einfach da reingehört, die Anfangsszene bei Spiel mir das Lied vom Tod ist legendär, hätte da reingehört. Und dann vielleicht auch eine kurze Erklärung, warum die Witwe dann letztendlich da vor den Leichen ihres Mannes und der Kinder und so steht, also dass ne, so, dass die erschossen worden sind und von wem, dass man da so ein bisschen in die Handlung einsteigen kann. Aber das wird im Schnitt, in dem Fall, wird das ja komplett weggelassen.
Ja. Also das fällt mir by the way, also wo du gerade von Marketing-Dreiteilern sprichst, fällt mir Grease ein. Hast du den mal gesehen?
Ja, den habe ich.
Der ist, finde ich, der Dreiteiler ist recht gut geschnitten. Also es sind ja fast alle Lieder drin, wenn auch nicht in kompletter Länge.
Ja.
Und das, ne, weil du gerade Marketing sagtest mit Vierteiler King Kong und so weiter, es gab ja Marketing International.
Mhm.
Die haben ja in USA Komplettfassungen herausgebracht, die du hier so ohne weiteres nicht bekommen hast. Und da hatte ich mal die Komplettfassung von Grease. Und im Vergleich zu dem Dreiteiler hat mir der Dreiteiler tatsächlich besser gefallen als die Komplettfassung. Das lag aber in erster Linie daran, dass der Dreiteiler wurde mit Balken kopiert.
Ja.
Das war ja ein CinemaScope-Film. Und also ursprünglich. Mhm. Und dann wurde der halt mit Balken kopiert. Und die Marketing International-Fassung, die war auf 4:3 gezoomt.
Tatsächlich.
Und das ist wirklich kein Erlebnis, ne? Wenn du also die Protagonisten nicht siehst, du siehst nur die Mitte des Bildes, ne?
Okay.
Das ist mir also aufgefallen, die Komplettfassung kann ich also auch nicht empfehlen. Ich fand die unglaublich schlecht.
Es gibt ja auch von Spiel mir das Lied vom Tod eine Marketing International Komplettfassung. Ja. Die habe ich jetzt auf der Börse gesehen in Deidesheim bzw. Niederkirchen irgendwie. Das war auch gar nicht so. Ich glaube, 200 oder so wollten die haben. Das ist, glaube ich, ein durchaus adäquater Preis. Weiß aber gar nicht, wie der kopiert ist. Also ob der jetzt, ich weiß, der Dreiteiler ist ja tatsächlich auch in Vollbild.
Ja.
Und da überlege ich jetzt, ob die wenigstens Pen and Scan verwendet haben, dass man wenigstens so die einzelnen Figuren auch rechts und links im Bild sieht oder ob das einfach nur so ein Nasenfilm ist.
Ja,
da weiß ich
aber das ärgert mich ja grundsätzlich, ne? Generell. Also nicht nur bei Super 8, sondern auch irgendwie dann später bei DVD-Veröffentlichungen und sowas, ne? Dass ich also ursprüngliche Serien zum Beispiel, die in 4:3 gesendet wurden, dass sie die dann eben so ranzoomen, dass sie auf dieses 16:9 Format kommen, ne? Mhm. Das ärgert mich so sehr, ne? Denn es geht da auch echt auch Bildqualität verloren, ne, wenn man da so reinzoomt, ne?
Das stimmt. Also ich sage halt deswegen, es gibt ja Fassungen, die eben Pan and Scan, das heißt, das ist ja so ein Verfahren, dass quasi die Kamera selber, also die Kamera, die ranzoomt, immer so ein bisschen hin und her geschoben wird im einzelnen Schnitt, sodass man wenigstens rechts und links dann die Bilder noch sieht. Und, oder es eben halt auch nicht, wie zum Beispiel fällt mir jetzt als einziges spontan ein, die einteilige Fassung von Der Hexer von Marketing, der ja auch im ursprünglichen, in der ursprünglichen Fassung Scope ist und der einfach nur auf 4:3 gezoomt ist. Und du hast da ja ganz, das heißt ganz viele, so viele Szenen sind es ja generell nicht, aber du hast halt verschiedene Szenen, wo du maximal Nasen siehst. Und die Auflösung in dem Fall vom Hexer, die kriegst du gar nicht wirklich mit, weil der eigentliche Hexer, beziehungsweise der ihn entlarvt, steht links im Bild Und den kriegst du in 4:3 rangezoomten Bild gar nicht zu sehen. Du weißt also gar nicht, worum geht's da? Das finde ich dann auch, da hast du vollkommen recht, fürchterlich.
Ja. Naja, das gab's halt hin und wieder bei Super 8 Filmen auch, ist richtig. Ne? Aber es hat dann mit dem, ja gut, nehmen wir mal die Disney-Filme, ne? Zum Beispiel, diese Kopien, die Komplettfassungen von Darren, die waren ja fast alle in 4:3 damals, als sie in die Kinos kamen, ne? Mhm. Bis auf ein paar Ausnahmen, ne? Und die sind auch toll. Und die Sachen, die ursprünglich dann im Kino in CinemaScope liefen, die hat Darren dann natürlich auch in CinemaScope veröffentlicht und so gehört sich das.
Ja, die wussten halt, wie es geht, ne? Also
ja.
Ja. Ich sage ja bis heute immer wieder gerne, auch wenn das vielleicht der ein oder andere Sammler nicht hören will. Marketing, Piccolo, UFA haben Filme rausgebracht, damit sie Geld verdienen können. Und ich glaube, Darren hat da einfach viel mehr Herzblut reingelegt in seine Sachen, in seine Kopien und gesagt, okay, also vielleicht weniger gewinnorientiert. Klar wollen die auch was verdienen. Aber die haben sich einfach mit von den Herstellern, die ich so kenne, mit am meisten Mühe gegeben. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit Kopien von Kemski oder von Volstedt aussieht.
Ja.
Aber das ist
gut. Ich meine, halt, bei Kemski oder Volstedt, das war ja das Problem. Die haben ja sehr viele von diesen Spielfilmen so aus den 30er und 40er Jahren dann auch herausgebracht. Mhm. Und das Problem war ja da, die brauchten halt irgendeine Vorlagenkopie. Und wenn die natürlich schon total schlecht war, war das Ergebnis auf Super 8 nicht besser. Ne? Aber bei Darren war es ja dann so, die hatten ja die Lizenz, die Disney-Filme herauszubringen. Es war ja ein bisschen schwierig, die zu bekommen, diese Lizenz, weil natürlich der Disney-Konzern gesagt hat, ein Medium, was schon längst ausgestorben ist, da haben wir kein Interesse. Und die haben dann aber Probekopien in die USA geschickt und die waren so begeistert, dass sie die Lizenz dann rausgeholt haben. Dafür, ja.
Ja, ich sag halt, die haben halt gute Sachen abgeliefert, ohne Frage. Was wollte ich denn jetzt sagen? Fällt mir nicht mehr ein. Ich hatte noch.
Wir waren auch, bei Kemski.
Ja, eventuell. Ich weiß. Ja. Nee, ist ja egal.
Ist egal.
Ja, fällt mir wieder ein oder eben auch nicht. Das ist halt so der Punkt. Ja. Ach so, doch, ich weiß. Weil wir ja ganz am Anfang auch von diesen überteuerten Filmen gesprochen haben und du ja auch sagtest, du hast auch die ein oder andere. Gibt es einen Film, wo du sagst, wenn der mal auftaucht, kaufe ich den? Egal, also jetzt nicht egal, aber selbst wenn er völlig überteuert ist. Hast du da irgendwelche Sachen?
Tja, also im Moment tatsächlich nicht mehr, weil ich eigentlich alles, was, ne, wo ich dieses Gefühl hatte in den ganzen Jahren, diese Kopien sind mir dann irgendwann mal untergekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich wüsste jetzt nicht spontan einen Film. Naja, gut, da weiß ich jetzt gar nicht, ob da überhaupt eine 16mm Kopie existiert, weil auf Super 8 gab es ja den Dreiteiler, wo wir vorhin gesprochen haben, Brust oder Keule.
Ja.
Also wenn es den jetzt komplett geben würde, beispielsweise als 16mm Fassung, auch da wäre ich auch bereit, ein bisschen mehr Geld für auszugeben. Mhm. Ja, ein toller Film. Mhm. Den mochte ich schon in meiner Kindheit.
Ja. Ja, siehst du, dann ist ja doch irgendwie so ein bisschen was. Klar, es gibt ja jetzt nicht so viel. Deshalb, das bei mir habe ich das ja auch. Und ich ärgere mich, letztes Jahr war es, glaube ich, wurde dann Poltergeist als Komplettfassung angeboten. Und da habe ich nicht zugeschlagen. Ich glaube, der lag bei anfänglich 700, dann ging der Preis runter auf 600 und irgendwann war er bei 550 und da hätte ich immer noch VB, da hätte ich eigentlich schon sagen müssen, okay, mache ich. Aber ich habe zu lange überlegt. Das war, auch wenn das nur die Vollbildversion gab, es gibt ja auch eine Scope-Version. Ja. Ich habe ja auch immer noch keine Scope-Linse, die sich bei mir ja eigentlich nicht lohnt, da ich ja, wie gesagt, ich habe ja im Moment ausschließlich Schnittfassungen auf Super 8, 16mm habe ich noch gar nicht. Ich habe da mal mit meiner Frau drüber gesprochen und die findet die Idee, jetzt mit 16mm anzufangen, irgendwie nur so semi-gut.
Ja.
Ich weiß gar nicht, warum.
ja, doch. Ja, also ich habe auch... Ich habe auch tatsächlich nur, also ich habe eine CinemaScope-Vorsatzlinse, die ich aber nur im 16mm Projektor verwende, weil ich habe aber auch nur eine einzige Kopie in CinemaScope.
Ja, also, ja, aber immerhin, ne?
Naja, aber die wird sicherlich auch irgendwann aus dem Regal verschwinden, glaube ich. So, also da hängt mein Herz jetzt auch nicht so dran.
Welche
das ist auch ein Disney-Film.
Okay.
Das ist Susi und Strolch, aber der kommt in diesem Fall aus dem Andeck-Kopierwerk in Berlin. Und der ist in CinemaScope und der ist aber von der Qualität also vergleichbar mit den Darren-Geschichten. Der ist also wirklich traumhaft schön. Jetzt ist das aber nun gerade mal nicht mein Lieblingsfilm von Disney. Mhm. Den kann man sich mal ansehen, aber ich merke, er schläft im Regal und vielleicht will er auch mal den Besitzer wechseln irgendwann. Mhm.
Ne? Ja, das ist ja das, was ich sage. Man muss nicht immer um des Sammelns willen irgendwelche Kopien oder irgendwelche Filme auf Teufel komm raus behalten, sondern wenn man sagt, nee, finde ich nicht so gut, dann geht er halt, muss er halt gehen. Finde ich absolut in Ordnung. Also von daher nicht schlimm. Ich sag
ja. Ja, schönes Thema. Teure Super 8 Filme.
Es bleibt halt dabei. Was ich zum Beispiel immer wieder spannend finde, ist ja letzter Dreiteiler von Marketing, wenn man das noch eben anreißen, ist ja der Große mit seinem außerirdischen Kleinen und der taucht ja per se nicht unter 600 Euro auf, wenn er irgendwo hinkommt. Also und ich habe also da auch schon Preise aufgerufen gesehen. Jemand, der mir den mal angeboten hatte, ich habe die Kopie nicht gesehen, also keine Bilder oder was, aber er sagte, es wäre eine farbstabile Variante von dem Großen mit seinem außerirdischen Kleinen. Da gab es wohl auch tatsächlich einmal einen Balken und einmal eine Vollbildsache, beides von Marketing. Gab es wohl verschiedene Auflagen, weiß ich nicht, bin ich nicht hinterhergeblieben. Aber lange Rede, kurzer Sinn, toller, guter Film, nicht so schön geschnitten. So viel weiß ich, hat mir mal erzählt und gute Farben, 1500 Euro.
Ach nee, also Lödi, nee. Besten Willen nicht.
Nee, habe ich mir auch so, nee, das ist.
Aber da erinnere ich mich, das ist Bud Spencer, ne, glaube ich.
Ja,
ne,
ja.
Ist das, ne? Ja, den habe ich wohl im Kino gesehen als Kind, wenn ich mich recht erinnere. War ich jetzt auch nie so großer Bud Spencer-Film, aber ich erinnere mich, dass ich das mal irgendwie im Kino gesehen habe, ja. Genau. Das soll tatsächlich die letzte Veröffentlichung von Marketing gewesen sein.
Der letzte Dreiteiler. Ja. Danach kam noch der Einteiler von Jäger des verlorenen Schatzes und dann war Schluss.
Ich muss schon wieder auf Andreas Seite zurückkommen. Da habe ich mal gesehen, dass tatsächlich noch ein paar Kopien gezogen wurden, 120 Meter Fassung von Grease 2.
Ja, stimmt.
Ne, und der ist wohl, aber der ist mir persönlich noch nie untergekommen. Den habe ich noch nirgendwo gesehen.
Ich weiß jetzt nicht, ob er zuhört, aber vielleicht lädt Andreas dich mal ein, dann kannst du zu ihm fahren und die da angucken. Natürlich hat er die. aber ja, tatsächlich, das gab es. Es gab ja vieles, was noch geplant war. Man sagt auch, selbst Jäger des verlorenen Schatzes sollte eventuell noch als Dreiteiler rauskommen von Marketing. Hat es dann auch nicht mehr geschafft. Piccolo hat vorgehabt, einen Zweiteiler von E.T. der Außerirdische noch rauszubringen. War alles schon in trockenen Tüchern. Ja.
Okay.
Kam aber halt nicht mehr, weil Video plötzlich da war und Video war ja dann viel, viel besser.
Ja, und die UFA hatte sogar noch Jenseits von Eden in der Pipeline als Dreiteiler. Die hatten ja im Vorfeld, denn sie wissen nicht, was sie tun, mit James Dean herausgebracht. Mhm. Und dann sollte Jenseits von Eden sollte wohl auch noch kommen. Und das ist auch schade. Also den hätte ich mir auch als Dreiteiler sehr gut vorstellen
können. Ja, siehst du, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht, dass sie das noch geplant hatten. Wer weiß, was uns noch alles bevorgestanden hätte. Ich bin sicher, hätte es noch ein Jahr länger Super 8 und wir hätten auch eine Schnittfassung von der Rückkehr der Jedi-Ritter zu sehen gekriegt. Aber
naja, hätte Fahrradkette.
Ich weiß. Aber ich hätte schön gefunden, das wäre irgendwie der Vollständigkeit halber, wäre das wichtig gewesen. Keine Ahnung, also für mich persönlich. Aber gut, gab's halt nicht. Jetzt muss ich irgendwann auf die Komplettfassung zurückgreifen. Möchte ich aber nicht. So.
Ja, naja. Ja, sehr nett.
Wir werden sehen, wo das hingeht in Zukunft, ja.
Ja.
Auch so mit den Preisen. Glaubst du, die Preise sinken wieder irgendwann oder meinst du, das geht eher nach oben, weil Filme immer seltener werden, aber ja auch irgendwie nicht besser?
Hatte jetzt so das Gefühl, dass die mal wirklich geklettert sind, ne? In der letzten Zeit. Mhm. Das habe ich auch schon mal erlebt. Das ist schon mal so 20 Jahre her. Da war das schon mal so. Und dann flachte das auch wieder ab. Das ist ja irgendwie bei allen Dingen so. Ne? Na, früher hast du irgendwie dir ein Überraschungsei gekauft und hast irgendeinen seltenen Schlumpf drin gehabt. Zur richtigen Zeit konntest du dann, weiß ich nicht, 10.000 Euro dafür bekommen. Und dann 3 Jahre später so, schmeißt du dir die Dinger hinterher. Also ich glaube, das geht immer so auf.
Habe ich jetzt tatsächlich gesehen, wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, da gab es ja, diese Happy Hippo Ü-Eier in Star Wars, in Star Wars Aufmachung, also als Darth Vader oder als hat die Dinger hat jetzt jemand einzeln angeboten für 140 Euro.
Ja, okay. Was ja noch günstig ist. Also ich glaube, das war damals mit den Schlümpfen, das war ja so ein Hype, das war ja teilweise noch viel, viel teurer. Hm. Ne? Ja. Ja, es steht und fällt, glaube ich.
Also du meinst, wir haben noch Hoffnung, dass ich meine Sammlung dann doch noch deutlich erweitern kann, ohne dabei, ja weiß ich auch nicht, Haus und Hof und Frau zu verpfänden.
Angebot an Super 8 ist doch erstaunlicherweise immer noch sehr, sehr groß, finde ich. Mhm. Ne? Also da hätte ich zum Beispiel gar nicht mit gerechnet, dass es überhaupt so lange überlebt. Ne? Aber es gibt halt genügend Nerds und Freaks, so wie wir, die halten den Super 8-Film am Leben. Ja, und das ist doch die Hauptsache.
Das ist vor allem ein sehr, sehr schönes Schlusswort, finde ich. Da habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
Na, dann freue ich mich auf den nächsten Podcast mit dir.
Ja, das gebe ich so zurück und mal gucken, ob wir dich dann, du musst mir versprechen, auch, dass du dann wieder im Garten sitzt, auch wenn es regnet.
Auf jeden Fall, ich sitze überdacht.
Ach so, das kann ja jeder.
Na gut. Lüdi, bis zum nächsten Podcast. Mach's gut.
Ganz genau. Ich wünsche dir was und wir sagen auch an euch, liebe Hörer, abonniert diesen Podcast, wenn ihr lustig seid und wenn ihr Spaß drauf habt und wir hören uns, da muss ich mich noch dran gewöhnen. Dann hier an der Stelle beim nächsten Podcast, bei der nächsten Episode wieder. Bis dahin sagen der Thorsten und der Lüdi, macht's gut und habt viel Spaß in eurem Flimmerkino. Bis bald. Tschüss zusammen.
Tschö.
Flimmerkino, der Podcast. Immer donnerstags, überall da, wo es Podcasts gibt. Und auf www.flimmer-kino.de.